Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister. Heute mit Maximilian Bölk.
Wir sind live, Maximilian. Herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich tausche mich hier einmal im Monat mit Maximilian Bölk über die internationale Startup-Szene aus mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir reden jeweils über ausgewählte Venture Capital Transaktionen, die in den letzten Wochen umgesetzt worden sind und nehmen einige Schwerpunktthemen sowie eure Hörfragen auf, die ihr gerne unter podcast@burnrate.ch einsenden könnt. Maximilian, wie fühlst du dich grundsätzlich? Was beschäftigt dich im Moment?
Wie fühle ich mich? Ich fühle mich sehr gut. Ich glaube, dass es ist aktuell sehr, sehr viel los. Wir sehen sehr viele spannende VC-Deals. Wir sehen sehr viele Private-Equity-Deals. Aber natürlich auch große internationale Events. Die Präsidentschaftswahl in den USA steht an. Die Debatte war jetzt gerade. Die Wahlen in Frankreich. Also es passiert sehr, sehr viel, sehr viel Umbruch. Wir befinden uns immer noch im Krieg auf internationaler Ebene. Aber das darf man auch nicht vergessen, oder? Und ja, von daher sehr viele Events gleichzeitig, die man irgendwie verordnen muss, aus denen man sinnvolle Überlegungen ziehen muss, weil das natürlich auch die Börsen bewegt und die Kapitalmärkte und das Sentiment.
Ja, absolut. Ich meine, es passiert sehr, sehr viel auf der internationalen Ebene. Hast du gelesen, dass der Sneaker-Hersteller Golden Goose sein IPO abgesagt hat?
Ja, das habe ich gelesen und die Entscheidung hat mich ja schon sehr überrascht, muss ich sagen. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, du hattest doch in deiner letzten Kolumne beschrieben, dass das IPO-Umfeld eigentlich sehr gut aussieht.
Ja, das ist richtig. Einmal im Monat reflektiere ich in der Meistermacher-Kolumne in der Bilanz brandaktuelle Themen und im Juni war dies die Exit-Dürre. Insgesamt war der Start ins 2024 durchzogen. Unter den 75 US-Börsengängen sind bis dato nur eine Handvoll Firmen erfolgreich gewesen, etwa Reddit, Astera Labs oder Zeekr. In Europa konnte man viel über die Schweizer Dermatologiegröße Galderma und den deutschen Kosmetikgiganten Douglas lesen, deren PE-Eigentümer EQT und CVC Capital Partners die Firmen jüngst ebenfalls an die Börse brachten und das mit Erfolg. Der Börsengang von Galderma zum Beispiel war mit einer Kapitalaufnahme von über 2 Milliarden Franken einer der größten weltweit und Douglas konnte sich immerhin knapp 900 Millionen Euro sichern. Spannend ist, dass der Wert der Börsengänge über die letzten Monate von Quartal zu Quartal deutlich gestiegen ist, was für die Qualität der Firmen spricht. Die Hürde für Firmen, sich auf das Börsenparkett zu wagen, liegt 2024 höher als noch in den Vorjahren. Für gut vorbereitete Unternehmen mit fundamental starken Finanzzahlen scheint es sich jedoch auszuzahlen. Zusammengefasst ist es sicher kein einfaches Unterfangen, einen Börsengang in diesem Jahr zu wagen. Für Top-Firmen kann es sich jedoch auszahlen. Ja, Golden Goose hat sich nun aber dagegen entschieden. Wieso, Maximilian?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, in erster Linie lag es daran, dass die so viel und auch oft von den Bankern erwähnten Ankerinvestoren nicht das Interesse zeigten, wie heraufbeschworen. Man muss noch dazu sagen, dass die Eigentümer mit einem vorigen Listing von Doc Martens schon einen brutalen Misserfolg hatten. Aber die Performance von dem Stock ist -80% bis heute. Und natürlich besteht dort ein gewisses Level of Alertness oder eine gewisse Vorsicht. Man hat dies im Prozess auch schon gespürt. Zuerst wurden Finanzmedien mit einer Bewertung von über 3 Milliarden Enterprise Value und 2,5 Milliarden Equity Value gebrieft, wenn meine Berechnungen stimmen. Und dann ist jedoch die von den Investmentbanken gepreiste Range veröffentlicht worden und die lag brutal darunter, zwischen 1,7 und 1,86 Milliarden. Das ist absolut kein gutes Zeichen und auch keine professionelle Kommunikation. Dann gab es 7 IPO-Bookrunner. Das sind die Banken, die das Konsortium anführen letzten Endes. Das ist höchst unüblich. Normalerweise hat man 1 bis 2 Joint Lead Bookrunner oder so etwas. Und ja, es scheint, als wenn die Nachfrage einfach wohl nicht so zusammenkam. Normalerweise möchte man als Ankerinvestoren Long-Only-Institutionen haben, also Anleger, die kaufen und halten, oder? Quellen haben jetzt geschrieben, dass die Ankerinvestoren eher Long-Short-Hedgefonds waren, die die Allokation teilweise dann am Tag danach schon flippen. Und das hat einfach auch nicht die Vertrauensbasis hervorgerufen, die man braucht, um einen so High-Profile-IPO durchzuführen. Und ja, vielleicht war man auch etwas gierig mit den 600 Millionen Euro, die eingesammelt werden sollten, wovon nur 100 Millionen an Golden Goose selbst gehen sollten und 495 an Permira. Aber das ist einfach nur meine Sicht. Was meinst du, Max?
Ja, ist eigentlich eine coole Story, Golden Goose. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma kennt. Geht mal googeln. Wirklich, die machen tolle, tolle Sachen, tolle Schuhe, tolle Mode und eigentlich eine gute Story. Aber ich glaube auch, dass einfach Permira dann zu viel Respekt hatte. Ich meine, man hatte mit Doc Martens einen Fail produziert und auch das aktuelle Umfeld ist nicht ganz einfach, zum Beispiel in Frankreich mit Macron, der die Neuwahlen ausruft. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Aktienpreise von LVMH -6%, Moncler -8% in den letzten 30 Tagen anschaust, dann stellt man fest, dass das Umfeld gerade für solche Titel nicht sehr gut ist. Und deshalb hat man jetzt hier entschieden, den Stecker zu ziehen, zumindest für den Moment. Und wahrscheinlich wird man dann in ein paar Monaten nochmal versuchen, wenn das Umfeld besser sein wird.
Ich habe kürzlich ein Interview mit dir im Schweizer Radio gehört, Max. Und du hast Stellung zu den Klagen bezogen, die die europäische Wettbewerbsbehörde gegen die amerikanischen US-Konzerne anstrebt. Um was geht es da genau?
Ja, genau. Ich habe kürzlich das Interview gegeben in dem Schweizer Radio und ich beschäftige mich aktuell sehr intensiv mit dem Thema. Letzte Woche hat die europäische Wettbewerbsbehörde angedroht, Microsoft und Apple zu verklagen, dass sie gegen den sogenannten Digital Markets Act verstoßen haben sollen. Man möchte mit diesem Gesetz einerseits User, aber auch die kleinen Firmen vor den großen US-Tech-Konzernen schützen, was eigentlich ein sinnvolles Ziel ist. Man muss sich einfach den Konsequenzen im Klaren sein, die ein solches Vorgehen auslösen können. Also ganz wichtig, es gibt natürlich auch positive Konsequenzen, klar, wie ich schon erwähnt habe, also Schutz des Wettbewerbs, Datenschutz, Verbraucherschutz, das ist eigentlich das Ziel des Digital Markets Act und das ist eigentlich ein gutes Ziel. Aber es gibt eben auch noch eine Kehrseite der Medaille und da ist zum einen mal das Risiko der Überregulierung. Also eine zu strenge oder zu umfangreiche Regulierung kann dazu führen, dass Unternehmen weniger bereit sind zu investieren und Innovationen einzuführen und dies könnte insbesondere die technologische Entwicklung bremsen. Das hat man zum Beispiel gesehen. Apple hat jetzt entschieden, gewisse AI-Innovationen nicht nach Europa zu bringen, sondern nur sonst auf der Welt zu lancieren. Und das ist ja genau nicht das Ziel, dass die europäischen User dann eben nicht Zugang haben zu diesen Produkten, zu diesen Dienstleistungen. Zweitens, ein solches Vorgehen führt sowieso zu Konflikten mit anderen Ländern. Wenn wir an Trump denken, der wieder an die Macht kommen wird, der gutiert solches Vorgehen überhaupt nicht und reagiert dann sehr repressiv. Von daher, ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt sehr sinnvoll gewesen ist. Und last but not least führt es auch zu Marktverzerrungen. Es kann nicht sein, dass in gewissen Ländern andere, viel strengere Gesetze herrschen als zum Beispiel in den USA. Und deshalb muss man, wenn man solche Vorschlüsse macht, die eigentlich gut gemeint sind, muss man auch eben die Konsequenzen berücksichtigen. Und hier bin ich nicht ganz sicher, ob man sich dem bewusst ist, was solche Klagen und vor allem dann auch Verurteilungen, obwohl es in Klammern kaum dazu kommt, ich glaube, die werden sich dann am runden Tisch einigen vorher. Trotzdem bin ich nicht sicher, ob das sinnvoll ist.
Ja, es ist ja sehr interessant. Vielen Dank dafür, Max. Ich glaube, dass ja, die Politik wird da sicherlich Augenmaß betreiben müssen, was sehr unwahrscheinlich ist oder sehr schwierig, gerade in Zeiten, wo es sehr beliebt ist, diese nationale Protektionismus-Schiene zu fahren. Das kommt sehr gut an bei vielen Wählern, die abgehängt sind und das hat dann solche Konsequenzen auch. Aber ja, ich glaube, du hast absolut recht, es muss eine Abstimmung auf internationaler Ebene existieren, denn die Technik selbst kennt keine Ländergrenzen, oder? Wenn jetzt die künstliche Intelligenz reguliert werden soll, dann kann das nicht auf Ländergrenze passieren einfach. Und ja, super spannend. Vielen Dank, Max. Noch kurz zu einem sehr aktuellen Thema. EQT und Klaus-Michael Kühne steigen bei Flix ein, der Muttergesellschaft von Flixbus und Flixtrain.
Das ist korrekt. Man ging davon aus, ursprünglich, dass Flix an die Börse geht. Und deshalb kam der Einstieg von EQT und Kühne doch eher überraschend. Sie sollen gemäß nahestehenden Quellen 35% der Anteile erworben haben und dafür insgesamt 900 Millionen Euro bezahlt haben. Wie beurteilst du die Transaktion, Maximilian?
Ja, gut, ich habe bei dieser Transaktion nur Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Von daher ist es nicht einfach, hier vom Hochsitz aus das zu beurteilen. Aber generell verstehe ich in dem doch eher schwierigeren Marktumfeld für IPOs, bei Golden Goose haben wir es jetzt gesehen, dass man sich doch entscheidet, noch in privater Hand zu bleiben. Es gibt einige Success-Stories, die zum Beispiel auch ein Delisting, also ein Taking Private in der Historie gesehen haben oder wo das durchgeführt wurde. Michael Dell hat das gemacht, bei Dell zum Beispiel. Das war extrem erfolgreich und zwar einfach, weil man in privater Hand mehr Schalthebel in kürzester Zeit anfassen kann und ja, ehrlich gesagt, weniger Transparenz liefern muss, sondern nur zu den privaten Shareholdern letzten Endes. Das heißt, es ist viel weniger komplex. Ich verstehe den Move und ja, es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie Flix sich entwickelt. Eins kann ich sagen, ich glaube nicht, dass das ein Kindergeburtstag wird. Kühne und auch der legendäre Private Equity Investor EQT sind dafür bekannt, dass sie eine extrem konsistente Value Creation fahren, sehr numbers driven sind und extrem diszipliniert alles auf den Prüfstand stellen in diesen Organisationen. Von daher, ja, ich glaube, dass falls diese Reifungsphase bei Flix noch nicht gefruchtet hatte vorher, dann kommt das jetzt auf jeden Fall mit den High-Profile-Investoren.
Ja, man unterschätzt häufig, wie schnell Flix gewachsen ist. Die Firma wurde 2011 gegründet und ist heute bereits in 43 Ländern aktiv und fährt 5600 Ziele an, muss man sich mal vorstellen. 2023 haben sie über 2 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Wenn die Informationen stimmen, hat EQT und Kühne somit nur knapp zweimal Umsatz bezahlt, was für eine Firma, die so schnell wächst, schon eher wenig ist.
Man kann mutmaßen, dass einfach noch enorm viel Kapitalbedarf in den nächsten Jahren nötig ist und die Firma angesichts des Angebotes von kapitalkräftigen Investoren dort einige Zugeständnisse eingegangen ist. Vor allen Dingen im Jahr 2023 ein positives Betriebsergebnis von 104 Millionen geliefert. Und was auch bekannt wurde, ist, dass ein ziemlich großer Teil der Kaufsumme dafür aufgewendet worden ist, Altaktionäre herauszukaufen. Und man weiß, dass solche Sekundärtransaktionen normalerweise mit einem Discount von 20-30% verkauft werden, durchgeführt werden. Anschließende Kapitalerhöhung, also die Primary-Transaktion, wurde dann wahrscheinlich zu einer höheren Bewertung umgesetzt. Aber ja, insgesamt eine sehr, sehr spannende Situation. Die Gründer sollten keine Anteile verkauft haben nach meinen Quellen, was ich mir aber ja kaum vorstellen kann. Und sie halten nach uns vorliegenden Informationen circa 18% zusammen. Das ist durchaus stabil. Weißt du, was noch stabil ist, Max? Deine Stromlinienform beim Schwimmen. Max, du bist doch ein begeisterter Schwimmer in deiner Freizeit. Kennst du James Magnussen? Und sorry für die Überleitung.
Ja, ich kenne ihn. Er war, glaube ich, im australischen Schwimmteam und hat mehrmals an den Olympischen Spielen teilgenommen und auch ein paar Mal gewonnen.
Ja, ganz genau. Bei der kommenden Olympiade in Paris wird er aber nicht mehr antreten, denn James hat vor, nicht nur Weltrekorde zu brechen, sondern ebenfalls 1 Million US-Dollar zu kassieren. Ich spreche natürlich von den sogenannten Enhanced Games, bei denen die besten Athleten dieser Erde in den populärsten Disziplinen gegeneinander antreten werden, so auch James. Und jetzt kommt der Twist, nicht nur ohne Drug-Testing, sondern sogar mit klinischer Supervision von der Verabreichung von Dopingmitteln.
Genau, die Enhanced Games haben im Januar 2024 eine Seed-Runde abgeschlossen und hochkarätige Investoren wie den PayPal-Co-Founder und Multimilliardär Peter Thiel, den Biotech-Milliardär Christian Angermeier und den ehemaligen Coinbase-CTO für sich gewonnen in einer millionenschweren Seed-Runde.
Ja, es ist brandaktuell und gleichermaßen auch kontrovers diskutiert. Aber eins ist sicher, das wird ein Stream-Kracher, je nachdem, wo sie es denn live schalten werden. Und ja, ich würde ganz gern ein bisschen darüber sprechen, Max. Für mich, es gibt kaum richtig oder falsch, wenn keine Gesetze gebrochen werden. Aber was denkst du dafür? Es gibt ja eine starke Diskussion aktuell der Fürsprecher und der Partei, die dagegen ist.
Ja, also ich finde es ein absoluter Schwachsinn und ich meine, diese Tech-Milliardäre in den USA sind einfach Vollidioten, weil ich meine, wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee? Komm hier, also ich meine, kein Elternteil würde jeweils wünschen, dass sein Kind an einem solchen schädlichen Format teilnimmt, bei dem leistungssteigende Drogen ein wichtiger Bestandteil sind. Ich meine, come on. Also ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Und es ist auch klar, dass alle Sportler und die da teilnehmen, werden ein Riesenproblem haben in Zukunft. Klar, jetzt kannst du sagen, wenn du schon alles gewonnen hast, wie der Magnussen, spielt das wahrscheinlich keine Rolle mehr. Da geht es eh nur noch ums Geld und die Gewinnmaximierung. Aber ich bin da mega negativ über die Idee und hoffe sehr, dass das alles scheitern wird, ja.
Okay, das ist auf jeden Fall drastisch formuliert. Ja, ich finde es spannend, muss ich sagen. Ich bin nicht ganz so dagegen, muss ich sagen. Also ich stimme dir zu, ich sehe den Punkt. Es gibt eine sehr spannende Episode von Christian Angermeier bei dem Joe Rogan Podcast. Sprechen da 2 Stunden darüber, auch ethisch. Und ja, sein Argument letzten Endes für diese Enhanced Games ist, dass ohnehin die Hälfte der Olympia-Athleten gedopt sind und die Wettbewerbsverzerrung ohnehin schon stattfindet. Und dass sie einfach sagen, hey, wir geben euch klinische, ärztliche Supervision, wenn ihr dopt, und wir überprüfen euch nicht, stellt quasi einen sauberen Container, ein Green Field dar letzten Endes, bei dem der oder die Beste gewinnt. Finde ich noch eine spannende Sicht. Ich denke, er argumentiert natürlich auch, er versucht einfach, wie soll ich sagen, ethisch für das Modell zu argumentieren. Das ist ganz klar. Und ja, ich denke am Rande der Extremszenarien, zum Beispiel, was passiert, wenn ein offenkundig gedopter Athlet stirbt, weil der Organismus das nicht aushält? Die beantwortet er nicht, oder? Von daher, wir werden sehen. Ich glaube, dass Erfolg könnte sich schon einstellen bei den Enhanced Games. Und zwar dann, wenn wirklich Weltrekorde gebrochen werden. Wenn Usain Bolts Zeiten gebrochen werden, Michael Phelps Zeiten, eine nach dem anderen gebrochen werden. Ansonsten kann ich mir kaum vorstellen, dass das die Olympiade ablösen wird. Ja. Aber es bleibt weiter spannend. Ich glaube, dass gerade Investoren, die ein bisschen auch antizyklisch denken und auch kontroverse Investments machen, wie der Peter Thiel dort investieren, weil es auch einfach sehr viel Geld bringen kann, das sehe ich. Aber wir müssen ja auch nicht allem zustimmen, Max.
Nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also für mich muss der Sport sauber sein, muss fair sein und ich kann auch den Argumenten von Angermeier überhaupt nichts abgewinnen. Die sind für mich absolut unlogisch. Aber eben, das ist eine Einstellungssache, aber schon okay. Ich meine, man wird sehen, wie das passieren wird. Wie gesagt, ich bin sehr skeptisch und finde es auch nicht unbedingt nicht wirklich eine gute Idee. Gut. Lass uns zu den Hörfragen kommen, Maximilian. Martina aus Zürich hat etwas Geld geerbt und fragt, ob sie aktuell in VC investieren soll. Sie fragt, ob die Zeit jetzt reif dafür sei und wie würdet ihr mein Geld anlegen? Wir nehmen jetzt mal an, sie hat es nicht geschrieben, Martina verfügt über liquide Mittel von 5 Millionen Schweizer Franken. Was meinst du, Maximilian?
Ja, zuerst einmal vielen Dank für deine Frage, Martina. Ich muss gestehen, dass ich mich auf diesen Teil des Podcasts immer ganz besonders freue. Der Grund, warum Max, Guy im Schweizer Podcast und ich dieses Format führen, ist auch, dass wir das Wissen und in der Community rund um VC und das Investieren etwas fördern möchten und wir einfach extrem viel Spaß haben, so mit der Community zu agieren. Wir sind immer dankbar für eure Einsendungen unter podcast@burnrate.ch. Und ja, lass mich ganz kurz noch einen Disclaimer einschieben. Das, was Max und ich hier besprechen, ist keine Anlageberatung. Aktien und andere Investments können zum Totalverlust führen und Max und ich halten gegebenenfalls Aktien oder Anteile an den Firmen, die wir hier besprechen. Bitte kauft nur das, was ihr in der Tiefe versteht. So, liebe Martina, meine Antwort hier ist auf der ersten Ebene denkbar simpel. Ja, ich finde, dass die Bereiche Private Equity und Venture Capital in dein Portfolio gehören, wenn du hinreichend, und damit meine ich etwa 10 Jahre, Zeit hast und nicht auf das Geld angewiesen bist in dieser Zwischenzeit. 5 Millionen Franken sind viel Geld und ich würde den Großteil davon ganz klassisch in Geldmarktanlagen und am Aktienmarkt anlegen, wenn die Liquidität wichtig ist. Auf der einfachsten Ebene gibt es zum Beispiel extrem sichere Treasury Bonds aus den USA. Die bringen für ein Jahr etwa 5% und jedes Investment sollte an diesen 5% gebenchmarkt werden. Und ja, je nach deiner Lebenssituation und deinem Alter sollte man auch die Investmentziele anpassen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass du einen langen Anlagehorizont hast und dir für einen Teil des Portfolios Liquidität nicht ganz so wichtig ist, sonst hättest du die Frage nicht gestellt, oder? Und ich kann jetzt nur für mich selbst sprechen. Ich würde für mich selber etwa 30% des Portfolios in Private Equity und Venture Capital anlegen, denn ich bin risikoaffin. Davon die vermeintlich sicherere Anlageklasse Private Equity etwas übergewichten. 30% wären 1,5 Millionen. Ich persönlich würde davon etwa 1 Million in Private Equity Fonds stecken und 500.000 in ein oder zwei gute Venture Capital Manager. Jetzt komme ich wieder zurück auf deine Frage. Ja, ich würde in Venture Capital investieren, aber wahrscheinlich eben nur mit diesen etwa 10% von meinem Vermögen. Denn das Risikoprofil, ja, es ist sehr hoch. Gerade Venture Capital sind High Risk und High Return Investments, die du sehen möchtest im Renditeprofil. Und du möchtest nämlich auch keinen Venture Capital Fondsmanager, der nicht kalkulierte Risiken eingeht mit einer hohen Renditeerwartung. Also man kann das Risiko auf Gesamtallokationssicht steuern, auf dem Anteil, den du allokierst. Aber in der Assetklasse Venture Capital möchtest du jemanden, der ganz klar das Risiko preisen kann und kalkulierte Risiken eingehen kann. Single Investment, also ein direktes Investment in ein einzelnes Startup oder einige mehrere, würde ich, wenn du nicht im Markt bist, nicht wirklich empfehlen und auch nicht machen, denn A, siehst du zu wenig Deals. Professionelle VC-Fonds sehen tausende von Firmen im Jahr und machen dann davon 5 Deals im Jahr. Als Privatperson sieht man vielleicht 10 und macht dann einen. Die Chance, dass ein Top-Investment darunter ist, ist statistisch einfach zu klein. Und darüber hinaus musst du bei einem Einzelinvest auch ganz sicher öfter nochmal nachschießen. Das muss man auch berücksichtigen. Und B, in einem VC-Fonds werden generell 10 bis 25 Investments, je nach Strategie, durchgeführt, sodass du zumindest ein bisschen diversifiziert bist. Und ja, du hast nach dem Zeitpunkt gefragt, für mich ist die Zeit jetzt genau richtig, denn viele Bewertungen auf dem Startup-Markt sind zurückgekommen und VC-Fonds mit dem Vintage 2023 und 2024 können hier so richtig profitieren. Auch bei der Managerwahl lohnt es sich, mit vielen zu sprechen und ganz wichtig, auch einige Referenzanrufe von bestehenden LPs und Investoren durchzuführen. Du musst hier wirklich den Markt ein bisschen kennenlernen. Und ja, so kriegt man dann auch ein gutes Bild, wem man sein Geld anvertraut. Sorry für den langen Monolog, Max. Das ist ein wichtiges Thema für mich. Was denkst du denn zu der Frage?
Ja, ist interessant. Ich bin ja im Moment gerade im Fundraising für meinen Koyo Fund und ich halte ganz viele Fragen von jungen Leuten, die in den Fonds investieren möchten und ich bin dann halt so direkt, ich muss das auch sein, ich muss dann die Frage stellen, ja, wie viel verfügbares Kapital, also Cash, primär vorhanden ist. Und wenn ich dann merke, dass dieser Betrag zu tief ist, dann gebe ich ein klares Feedback und sage, hey, wahrscheinlich macht es keinen Sinn, in VC zu investieren. Ich bin da sehr, sehr konsequent. Jetzt fragen sich alle, ja, was ist dann der Betrag, ab dem man investieren kann? Es gibt, ja, ich glaube, grundsätzlich sollte man schon, korrigier's mich, alles unter 3 Millionen flüssige Mittel. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, da in VC zu investieren. Vielleicht, es kann schon ein bisschen tiefer sein. 3 Millionen ist ja schon sehr viel und die wenigsten haben 3 Millionen Cash. Vielleicht ist es 1 Million. Jetzt, du hast gesagt, 30% in VC. Für mich persönlich ist es zu hoch. Ich würde sagen 10-15%, 30% ist halt sehr amerikanisch, dort ist es in der Tat so, es gibt PKs und University Endowments, die investieren in der Tat 30% der Mittel in VC oder PE und das ist schon wahnsinnig viel, finde ich. Also ich würde so mit 10% gut schlafen, aber diese 10% müssen dann irgendwie wahrscheinlich mindestens 100.000 Franken sein, weil unter 100.000 ein Investment zu machen in einen Fund macht irgendwie auch keinen Sinn, oder? Deshalb ist diese Million Cash, Pure Cash wahrscheinlich nicht so falsch, oder? Klar, mehr ist immer besser, aber ja, Martina, also ich bin eigentlich auch mit der Antwort von Max einverstanden. Mach dein Investment in VC, aber sei vorsichtig, schau genau hin, prüfe diverse Funds, sprich auch mit den VCs und lass dich überzeugen. Schau dir die Investmentthesen an, die Themen an, wo wird investiert und so weiter und so fort. Und dann investiert einfach dort das Geld bei den VCs, die dich am meisten überzeugt haben. Und wie Maximilian schon gesagt hat, mach bitte keine direkten Investments in Startups. Das ist in der Tat wahrscheinlich zu gefährlich.
Super. Vielen Dank, Max. Ich habe auch noch eine Hörerfrage herausgepickt. Und zwar möchte Jens aus München Aktien von Firmen kaufen, die bald an die Börse gehen. Gibt es Plattformen, die so etwas anbieten? Und wie genau funktioniert das Ganze, Max?
Generell finde ich das sehr spannend. Es wird aber sehr selten gemacht, weil es grundsätzlich schwierig ist, an solche Anteile, Pre-IPO-Anteile heranzukommen. Ich meine, die Grundsatzfrage, die wir uns hier stellen müssen oder die man sich stellen sollte, ist, weshalb jemand Aktien vor dem IPO verkauft. Theoretisch könnte das ein Insider sein, der oder die mehr weiß als alle anderen und deshalb die Aktien abstoßen möchte. Das ist grundsätzlich, glaube ich, schon korrekt, aber es gibt immer wieder Personen oder auch Funds, die Pre-IPO verkaufen müssen. Zum Beispiel Personen, die irgendwie ein Haus kaufen wollen oder Steuerschulden haben oder weiß ich was, und die suchen dann eine Käuferin, einen Käufer für die Anteile oder eben VC-Funds, die abstoßen müssen aus irgendwelchen Gründen, weil zum Beispiel die Fondslaufzeit zu Ende geht und sie deshalb abstoßen müssen. Es kann in der Tat Gründe geben, weshalb solche Aktien auf den Markt kommen. Aber das muss man sicherlich klären, für mich ganz wichtig, also weshalb hat man verkauft? Und zweitens ist, versucht man direkt eben zu kaufen, das ist dann eher schwierig, das heißt, man müsste dann rumtelefonieren, man müsste zuerst einmal wissen, wer hält überhaupt Aktien, und es gibt schon ein Aktienregister, ein Cap Table, das ist aber nicht öffentlich verfügbar, also es ist nicht ganz einfach dann herauszufinden, wer solche Aktien verkaufen möchte. Deshalb gehen viele auf solche Plattformen, da gibt es zum Beispiel EquityZen, SharesPost, Forge Global, Second Market, Cedars in Europa. Es gibt inzwischen einige Plattformen, was bedeutet, dass wahrscheinlich ihr Geschäftsmodell irgendwie funktionieren muss, was wiederum heißt, dass wahrscheinlich immer wieder solche Shares auf den Markt kommen. Diese Plattformen bieten unterschiedliche Dienstleistungen an, von der direkten Investition in Startups bis hin zum Kauf von Anteilen an etablierten privaten Unternehmen. Investoren sollten die jeweiligen Plattformbedingungen, die Gebührenstrukturen und die Art der angebotenen Investitionen sorgfältig prüfen, um eben sicherzustellen, dass sie ihren Anlagenzielen und der Risikobereitschaft entsprechen. Genau, also, und es ist ja auch häufig so, dass diese Plattform, die ich vorhin genannt habe, die halten die Anteile und du kaufst dir eigentlich das Recht, bei einem späteren Liquidity Event, also zum Beispiel eben beim IPO, aber auch bei einem anderen Exit, bei einem Trade Sale, bekommst du den Übergewinn sozusagen. Also du besitzt eigentlich die Anteile gar nicht wirklich, sondern eben die Plattform wie EquityZen hält die Anteile für dich und erst dann im Liquidity Event Fall bekommst du dann den Gewinn überwiesen. Also, und deshalb ist es so wichtig, dass man versteht, weshalb, also wie das funktioniert, was die Gebührenstrukturen sind, also wie viel wird auch abgezwackt an Fees. Und das heißt, man muss da ein bisschen Research machen, bevor man hier einsteigt. Deshalb ist es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen. Ich finde, es ist spannend. Es ist interessant, vor allem wenn es noch Preferred Shares sind, also wenn es Vorzugsaktien sind, die gewisse Rechte haben, besser als eben die Stammaktien, die Common Shares, die im Waterfall bei der Auszahlung viel weiter hinten kommen. Deshalb kann das durchaus spannend sein. Also wenn man die Möglichkeit hat, an solche Preferred Shares heranzukommen und man davon ausgeht, dass die Firma IPOen wird, kann das durchaus spannend sein und man sollte zuschlagen. Aber eben, die Frage ist, wie man es macht, über eine Plattform direkt und so weiter und so fort. Also ich kann dir raten, lieber Jens, wenn du eine Firma siehst, die du spannend findest, dann mach dich schlau, gibt es da Anteile, was sind das für Anteile, was sind die Gebühren, und dann kann man das durchaus mal wagen. Ich glaube, aus Europa heraus oder aus der Schweiz heraus ist das wahrscheinlich schwieriger, als wenn du direkt in den USA bist.
Super. Gut, dann lass uns weitergehen. Ich habe im Wall Street Journal gelesen, dass generell die Stimmung im Venture Capital so ein bisschen durchhängt, auch aufgrund der Exzesse in den Jahren zuvor. Wie siehst du das, Max?
Ja, das kann man sicher unterschreiben. Die aktuelle Net Investment Rate of Return, also die Rendite nach Fees der 21er, also der Vintages, der Funds aus dem Jahre 2021, ist bei etwa 2,1%. Für das Risiko, das die Fonds nehmen, ist das einfach brutal schlecht. Du hast es vorhin gesagt, ein Treasury Bond bringt 5% per annum und an ein 2021er VC Fund liefert 2% und lockt dich aber 10 Jahre ein. Das kann nicht funktionieren. Viele frühere Top-Funds, die Milliarden an Funding bekamen, haben sogar negative Rendite, weil sie schlechte Investments realisieren mussten. Wichtig ist zu verstehen, dass gerade neue Funds, die jetzt in 2024 gegründet werden, von dem Zyklus stark profitieren und smart das Kapital anlegen können. Das Modell der letzten 10 Jahre wird nicht das Modell sein, das in den kommenden 10 Jahren erfolgreich sein wird. Das ist uns allen, glaube ich, ziemlich klar. Als Investor ist man eben auch stark durch die Arbeit mit den Portfoliofirmen für die Schaffung von Wert verantwortlich. Und daher sind passive Investments für mich eher ein Ziehen von Lottoscheinen, wohingegen VC Investments harte Arbeit über mehrere Jahre bedeuten, eigentlich, damit eben eine gute Idee mit einem guten Team auch nur eine Chance hat auf ein Exit.
Ja, das, ich glaube, das ist ein schöner Punkt und das sagt mir persönlich als Investor auch sehr zu, dass wirklich durch die harte Arbeit und die Schaffung von Wert letzten Endes die Rendite erzielt wird und weniger mit dem, wie du gesagt hast, Ziehen von Lotterielosen. Das leuchtet mir auch ein und ich glaube, zu den Exzessen in 2021, da sind VC-Fondsmanager auch durch den Erfolg verwöhnt, einfach fahrlässig mit dem Geld ihrer Investoren umgegangen. Teilweise wurden 30-40% der Investments eines gesamten Fonds nur in dem einen Jahr gezogen. Und ja, die Jahre davor haben gezeigt, hey, der Markt geht einfach nur nach oben. Man kann wie fast nichts falsch machen. Dann gibt es einfach Exzesse und Blasenbildung und wir spüren jetzt einfach die Konsequenzen im Gesamtmarkt. Und ob das jetzt fair ist oder nicht, sei dahingestellt.
Ja, es gibt ja viele LPs, die mir jetzt sagen, sie wollen nicht mehr in Funds investieren. Das ist eigentlich auch nicht ideal, weil es geht ja gerade eben darum zu diversifizieren. Und zwar nicht nur zu diversifizieren, indem man in unterschiedliche Funds investiert, sondern auch zu diversifizieren, indem man in unterschiedliche Zeiträume investiert. Weil man weiß ja nicht, wann wieder ein Technologiebruch kommt. Also wenn wieder etwas Neues entsteht, wie vielleicht im Moment mit AI oder morgen mit Space oder übermorgen mit Quantum. Deshalb ist es wichtig aus LP-Sicht, dass man in diverse Vintages investiert, damit man eben auch diesen Diversifikationseffekt bei den VC-Funds hat. Das ist ganz, ganz wichtig.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass die Fondsmanager-Selektion ist auch eine Kunst an sich. Viele sehen einfach immer nur die VC-Sicht, die guten Investments herauszufinden und dann dort Wert zu schaffen. Auf der LP-Sicht, auf der LP-Ebene einen höher, ist die Fondsmanager-Selektion eine ähnlich schwere Aufgabe, oder? Viele größere amerikanische Endowments und wirklich langfristige Player, die über ja Jahrzehnte, ebenfalls sogar Jahrhunderte ihr Kapital anlegen, können das sehr gut. Die haben große Teams und sobald sie dann einmal ein Commitment gemacht haben zu einem Fondsmanager, nehmen die eigentlich so ziemlich die nächsten 3, 4, 5 Fonds, sofern sich die Investmentthese nicht verändert, die Personen nicht verschwinden und so weiter. Einfach um, wie du sagst, den Markt nicht zu timen, weil die Frage ist immer, funktionieren Investments aufgrund Fehlentscheidungen der VCs nicht oder weil kein Wert geschaffen wurde oder eben, weil das Marktumfeld es nicht hergegeben hat, oder? Von daher, ich finde, das ist ein sehr smarter und wichtiger Punkt, der oft untergeht.
Aber lass uns doch nun zu den Transactions kommen, Maximilian. Da war wieder einiges los in den letzten 4 Wochen, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Also vielleicht nochmal ein kleines Update. Und zwar ist das deutsche Defense-AI-Startup Helsing aktuell im Begriff, eine 500 Millionen Dollar Runde bei einer Bewertung von 4,5 Milliarden zu closen. Wir hatten im letzten Podcast noch spekuliert, aber anscheinend ist der Deal bald abgeschlossen. Silicon Valley-Veteran Accel und Lightspeed sollen auch an der Runde beteiligt sein. Und für alle, die der Deal insbesondere oder generell künstliche Intelligenz im Defense-Bereich interessiert, hört doch kurz in die letzte Folge des internationalen Podcasts rein. Max und ich sprechen da auch über die ethischen Applikationen der Technik. So viel zum Update. Machen wir doch gern weiter mit dem tschechischen Online-Grocery-Startup Rolik. Die haben jüngst 160 Millionen Euro von der Europäischen Investmentbank, existierenden Investoren und der European Bank of Reconstruction and Development eingesammelt. Zuvor hatte Rolik in 2022, wenn ich mich recht entsinne, eine 220 Millionen Series D-Runde geraced unter Leitung der belgischen Investmentgesellschaft Sofina und dem VC mit Schweizer Wurzeln Index Ventures, den kennen wir ja auch gut. Warum boomt Rolik, während andere namhafte Online-Delivery-Firmen straucheln oder gestrauchelt sind in der Vergangenheit, Max?
Ja, Rolik ist ganz klar einer der Gewinner in dem Markt für schnelle Lieferungen von Online-Einkäufen. Während Getir zum Beispiel Gorillas in einer Nacht- und Nebelaktion gekauft hat und Firmen wie Flink in Deutschland sich aus Märkten zurückziehen, ist Rolik nochmals um satte 40% gewachsen. Das 10 Jahre alte Unternehmen hat immer betont, dass es sich von Unternehmen wie Getir und Gorillas unterscheidet. Sein Service ist nicht so schnell wie der von Getir. Bestellungen werden eher in Stunden als in Minuten geliefert und es bietet seinen Kunden ein viel breiteres Sortiment mit einer etwa viermal größeren Auswahl als bei den Anbietern mit schneller Lieferung. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert zudem auf vollautomatischen Abwicklungszentren in jeder Stadt. Es ist inzwischen in 13 Städten vertreten. In einigen tschechischen und ungarischen Städten sowie in München hat es bereits die Gewinnzone erreicht und mit der neuen Finanzierung hofft es, in weitere 10 Städte in der Dachregion und in Mittelosteuropa zu expandieren.
Ja, das ist natürlich ein großes Unterfangen und der Kapitalbedarf ist wirklich immens für so ein Konzept. Ja, sie liefern innerhalb von 2 Stunden oder 3 oder 4 in Fenstern anstatt in einer halben Stunde. Das bringt natürlich die variablen Kosten runter, aber trotzdem, es bedarf einer enormen Infrastruktur und so eine große Expansion weiterhin, wird viel Kapital benötigen. Wahrscheinlich müssen sie das machen, um ihre doch starke Position weiterhin verteidigen zu können. Aber ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Machen wir doch weiter mit der Series A der deutschen Firma Hive Technologies, die eine sogenannte Preempted Series A in der Höhe von 28,2 Millionen Euro geraced hat. Maximilian, was weißt du über die Firma und über die Runde?
Hive Technologies ist ein Operations Powerhouse. Das in Berlin ansässige Unternehmen bietet eine Plattform für unabhängige Handelsmarken an und plant, mit dem frischen Geld in ganz Europa zu wachsen. Kleine, mittlere und große Firmen und Brands nutzen Hive für die Verpackung und für die Zustellung und Abwicklung von Frachten sowie auch für die Retournierung von Paketen. Es handelt sich um ein klassisches Business-to-Business-Geschäft.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Early Bird die Investitionsrunde anführte mit Beteiligung der bestehenden Investoren Tiger Global, Picus Capital und Alpha 8. Die Finanzierung umfasst auch 10 Millionen Euro an Risikokapital von Atempo Growth.
Ja, das sind allesamt sehr namhafte Investoren. Für unsere HörerInnen, Picus Capital zum Beispiel ist ein deutscher Top-VC, der ein bisschen unter dem Radar fliegt normalerweise. Gründer und Partner dort ist Alexander Samwer, einer der 3 berüchtigten Samwer-Brüder, die Firmen wie Zalando innerhalb der Rocket Internet skaliert haben. Und Picus macht insgesamt sehr smarte Deals, weil sie eben auch einfach sehr, sehr viel sehen durch ihren hervorragenden Zugang. Und diese Investorenbasis in einer Preempted Series A, also vor der Series A-Runde, noch zu haben, das ist wie, wenn man sagt, ich möchte gern etwas lancieren im halben Jahr und verkauft es schon nach 3 Monaten. Also das spricht einfach für die Firma und für auch die Nachfrage der Investoren, der Top-Investoren für dieses Geschäftsmodell.
Ja, vor der Runde hat Hive bereits ihre Präsenz in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und UK ausgebaut. Hive digitalisiert die Lager- und Versandlogistik für kleine und mittelgroße Online-Händler und ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden E-Commerce-Shops innerhalb weniger Minuten in die Lagerlösung zu integrieren. Die innovativen Lösungen wie zum Beispiel das Delivery Promise Feature haben Marken geholfen, ihre Konversionsraten um bis zu 30% zu steigen, so die Unternehmung. Insgesamt ein cooler Deal. Wir sind gespannt auf die nächste Runde.
Bleiben wir doch in Deutschland und zwar bei ESA Aerospace. Die haben nämlich gerade eine 155 Millionen Series C Runde eingesammelt.
Ja, ein ganz schöner Kracher ist diese Runde, aber fangen wir vorne an. ESA Aerospace mit Sitz in Ottobrunn bei München entwickelt und baut Trägerraketen für den Transport von kleinen und mittleren Satelliten sowie Satellitenkonstellationen in die Erdumlaufbahn. Das Unternehmen wurde 2018 als Spin-off der Technischen Uni München gegründet. Seitdem ist es auf über 300 Mitarbeitende aus mehr als 40 Nationen angewachsen, die über langjähriges praktisches Raketen-Know-how und Erfahrung in anderen Hightech-Branchen verfügen.
Bisher ist dies eine der größten Space-Tech-Finanzierungsrunden weltweit und sicherlich eine der größten europäischen Deep-Tech-Fundraising-Runden, würde ich sagen. Und hinter der Runde stehen die Seven Industries Holding, Bayern Capital über ihren Scale-Up-Fund Bavaria, Early Bird Venture Capital, hattest du schon genannt, Holzbrink Ventures, Lakestar, Lombard Odier Investment Managers, Porsche Automobil, also Porsche SE, UVC Partners und V-Squared Ventures. Ja gut, für 155 Millionen Euro, da braucht es sicherlich einige Investoren. Ja. Die Investoren Porsche SE und Holzbrink Ventures werden zudem dem Beirat beitreten und Seven Industries Holding bekommt eine Beobachterrolle. Ich habe mir das nochmal genau angeguckt. Die Finanzierung ermöglicht es ESA Aerospace, den Weg zum Erstflug fortzusetzen und die Kadenz seiner Spektrumträgerrakete zu erhöhen. Und die Series-C-Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, weiterhin in die Entwicklung neuer Initiativen und Produkte zu investieren und die vertikale Integration weiter auszubauen. Insbesondere die automatisierten Produktionskapazitäten, die Kosten für den Bau von den Raketen dann erheblich senken werden.
Ja, das ist echt interessant. Mit einem Gesamtfinanzierungsbetrag von mehr als 300 Millionen US-Dollar ist ESA Aerospace das am stärksten kapitalisierte unabhängige New Space Unternehmen in der EU. Maximilian, meinst du, das ist ein Winner Takes It All Market?
Ja, das ist keine einfache Frage, ehrlich gesagt. Ich denke, nein, es ist kein Winner Takes All Market. Ich denke einfach, dass es gibt solche starken Herausforderungen, die es zu lösen gilt in diesem Marktsegment. Die Entwicklung von diesen Trägerraketen für Satelliten und dann auch noch die Durchführung letzten Endes, das ist einfach enorm kapitalintensiv. Das sieht man an der Höhe der Runde und den Runden. Man braucht enorm viele kluge Mitarbeiter. Die Regularien müssen passen, es muss politisch passen und so weiter. Ich glaube einfach, dass es gibt bottom-up einfach gar nicht so viele Player in dem Markt. Und der am weitesten ist, der kann sich dann schon eine sehr schöne Marktposition herausarbeiten und die dann fortifizieren, also die dann festigen letzten Endes, oder? Also nein, ich glaube nicht, dass der Markt an sich wirklich bottom-up ein Winner-Takes-All-Market ist. Aber es ist einfach ein so schweres Marktsegment. Von daher werden wir sehr, sehr wenige Player im Markt sehen, die es echt schaffen, ja. Aber gut, lass uns doch mit dem britischen Zahlungsanbieter Revolut weitermachen. Denn die haben gerade ihre 40 Milliarden Bewertung zementiert bei einem Gewinn vor Steuern von über 400 Millionen Pound Sterling.
Auslöser für die Bewertung ist ein Share Sale in der Höhe von rund 500 Millionen Pfund. Du hattest die Zahlenbasis angesprochen. Diese hat sich erfreulicherweise gut entwickelt. Der Umsatz des Unternehmens verdoppelte sich fast auf 1,8 Milliarden Pfund. Im Jahr 2023. Revolut machte im Jahr 2022 noch einen Vorsteuerverlust. Das Wachstum kommt natürlich zu einem günstigen Zeitpunkt, da das Unternehmen bei einem Aktienverkauf in der Höhe von 500 Millionen eine Bewertung von mehr als 40 Milliarden US-Dollar anstrebt, die über der Bewertung von 33 Milliarden US-Dollar liegt, die bei einer Kapitalerhöhung im Jahr 2021 erreicht wurde. Es bleibt spannend. Mein Tipp ist, dass als nächstes die Vollbankenlizenz angestrebt wird und dann ist Revolut super positioniert für einen IPO.
Ja, ganz genau. Mein Tipp ist, dass der IPO dann im 2026 frühestens kommen wird. Ich denke, aktuell im Marktumfeld braucht es ein bisschen Zeit, bis die Firmen gezeigt haben, dass sie auf profitable Art das vorherige Wachstum auch verteidigen können. Weißt du, ganz früher waren die Firmen 10 Jahre lang profitabel, bevor sie an die Börse gegangen sind. Und ich habe das Gefühl, dass wir so einen kleinen Pivot im letzten Jahr gemacht haben, wieder in Richtung starke Fundamentaldaten. Von daher wird es ein bisschen brauchen, aber sie sind super positioniert, da gebe ich dir absolut recht.
Bleiben wir in Great Britain, zumindest bei der Investorenbasis. Der britische Top-Investor Hello Sophia hat in das amerikanische Startup Excimer Energy investiert und zwar im Rahmen einer sage und schreibe 100 Millionen Series A-Runde.
Ja, Excimer Energy hat das ambitionierte Ziel, die Kernfusion, die Quelle der immensen Energie der Sonne, in einen gangbaren Weg zur Stromversorgung unseres Planeten zu verwandeln. Und das ehrgeizige Ziel des in Denver ansässigen Startups besteht darin, einige der stärksten Laserstrahlen der Welt zu entwickeln, um auf atomarer Ebene die Fusionsreaktion zu entfesseln und gleichzeitig dann noch die Reaktion so gut kontrollieren zu können, dass die Energie in reichlich und ständig verfügbaren, kostengünstigen Strom beispielsweise umgewandelt werden kann. Wie schon erwähnt, die Series A Finanzierungsrunde von Excimer wurde geleitet von Hello Sophia zusammen mit Investoren wie Breakthrough Energy, Lower Carbon Capital, Prelude Ventures, Amazon Collective, Gigascale Capital und Starlight Ventures.
Ja, und dies mit einem gewaltigen Schritt vorwärts. Das Startup hatte 2022 eine 2,5 Millionen Dollar Startfinanzierung erhalten und wurde vom Milestone-Based Fusion Development Program des US-Energieministeriums mit 9 Millionen Dollar gefördert. Da muss schon ein richtiger technischer Durchbruch geschehen sein, um eine 100 Millionen Dollar Series A-Runde zu rechtfertigen, Maximilian.
Ja, zum Teil glaube ich das schon, ehrlich gesagt. es gibt einfach die Bedingung, und zwar, das ist die Kontrolle der Energie, die freigesetzt wird. Es gab vor einem Jahr so ein Breakthrough-Experiment, wo zum ersten Mal, das habe ich noch so im Gedächtnis, dass zum ersten Mal wirklich in einem kontrollierten Umfeld Energie genutzt werden konnte oder kontrolliert werden konnte, sagen wir mal, in einer gewissen Zeit. Und das war einfach ein Riesen-Event letzten Endes, weil der Prozess an sich so komplex ist und wir bisher noch nicht wirklich Handhabe darüber haben, oder? Ganz auf der einfachsten Ebene ist die Kernfusion ein physikalischer Prozess, bei dem zwei leichtere Atomkerne miteinander verschmelzen und einen schwereren Atomkern bilden. Die Masse von diesem Kern ist aber geringer als die Masse der beiden leichten Kerne. So, und dieser Massenunterschied wird bei der Kernfusion freigesetzt in Form von Energie. Und wenn du diese Energie kontrollieren kannst, dann hast du ja im Grunde den goldenen Schlüssel entwickelt, um kostengünstig mehr Energie herauszunehmen aus einem Prozess. Das wäre genial, oder? Aber natürlich ist es ein riesen Longshot. Und ich finde, Venture Capital Investoren müssen diese Longshot-Ideen finanzieren. Und wenn es klappt, wird es ein Milliardenwert, der da freigesetzt wird. Aber wann das kommt und wie das kommt, ist einfach fraglich.
Bin nicht sicher, ob ich einverstanden bin mit dir. Ja, ich denke auch, es ist ein unglaublich spannendes Thema mit viel Potenzial. Bin aber nicht sicher, ob es ein VC-Thema ist. Was denkst du, weshalb bin ich skeptisch?
Ja, ich glaube, dass wir sprechen ja viel über Investmentthesen von VC-Fonds und wir haben ja auch schon viel gesehen. Ich glaube, dass wir verstehen uns da schon. Wenn ich sage, VCs sollen solche Longshots investieren, dann meine ich natürlich eine gewisse Form von VCs. Ich glaube, dass du Zweifel hast, einfach wegen der Zeitkomponente, in denen ein Wert gehoben werden könnte. Weil in einem VC-Fonds müssen innerhalb von, sagen wir mal, 10 Jahren Dividenden zurückfließen, oder?
Genau, ja genau. Also man sieht ja ganz viele VCs, die machen im Moment Continuation Funds, weil sie es nicht hinkriegen, nach 10 Jahren zu verkaufen. Genau das soll dann nicht das Ziel sein, oder? Und da bin ich skeptisch, ob jetzt das ein VC-Thema ist oder nicht eher ein Thema für Corporates oder eben für Bundesfinanzierungen, die hier das Kapital anfangs zur Verfügung stellen sollen. Sprechen wir noch kurz über Mistral AI. Die haben nämlich eine Finanzierungsrunde in der Höhe von 468 Millionen Euro mit einer Bewertung von 5,8 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von dem neuen Investor DCT Global und dem bestehenden Geldgeber General Catalyst angeführt. So die Quellen. Verschiedene Experten geben an, dass sich der Gesamtumfang der Kapitalerhöhung einschließlich Debt auf 600 Millionen Euro beläuft. Die bestehenden globalen Investoren Lightspeed und Andreessen Horowitz investierten ebenfalls in die Runde, ebenso wie die französischen Banken BP France und BNP Paribas, die VC-Firma Headline und der VC-Arm des US-Cloud-Unternehmens Salesforce Ventures.
Zu den neuen Investoren gehören auch eine Reihe von großen Technologieunternehmen wie IBM, Nvidia, Cisco, ServiceNow und Samsung Venture Investment Corporation. Auch der französische Wachstums-VC Corelia Capital und der koreanische Vermögensverwalter Hanwha Asset Management schlossen sich an. Mit bisher über 1 Milliarde Euro ist Mistral nun eines der am besten finanzierten und privaten Technologieunternehmen Frankreichs.
Ja, das Unternehmen startete vor einem Jahr mit einer 105 Millionen schweren Startkapitalrunde. Darauf folgte Ende 2023 eine Series A mit einem Volumen von 385 Millionen Euro unter der Leitung von Lightspeed Venture Partners und Andreessen Horowitz. Wir sehen hier das von uns in den letzten Folgen schon heraufbeschworene Wettrüsten der generativen KI-Firmen, die den sogenannten Foundational Layer, also das Fundament der KI-Forschung, ausbauen.
Was meinst du, rennen Investoren hier in das Verderben, weil sie einfach zu gierig sind, oder sind das jetzt smarte Bets, die durchgeführt werden?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Bin nicht sicher, ob wir nach einer Stunde nochmal Gas geben sollen oder nicht lieber das Thema aufs nächste Mal vertagen. Lass mich da ganz kurz antworten. Ich denke, es ist unglaublich schwierig, hier die richtige Entscheidung zu treffen, weil es doch einige Player gibt, die ganz vorne mitmischen. Es gibt auch ein paar Player, die in der zweiten Reihe sind, die auch ganz gut sind und die dann plötzlich nach vorne kommen können. Also als Investoren, die in solche Foundational Layer, in das Fundament der KI-Forschung investieren, ist es wirklich schwierig, den richtigen Pick zu machen. Jetzt Mistral gehört sicherlich zu den ganz guten Picks, zu den Favoriten. Das sieht man auch daran, dass eben die Top-Investoren wie Lightspeed und Andreessen auch investieren. Aber ob sie dann am Schluss das Rennen machen werden, das wird man sehen. Ich meine, hier ist klar, das wird ein Trade Sale geben. Ich glaube nicht ein IPO. Ich glaube, die werden früher oder später aufgekauft. Meine Prognose ist, dass die ziemlich bald schon ein Offer auf dem Tisch haben. Das Offer wird nicht sensationell sein, wird aber auch nicht schlecht sein. Und dann kommt die spannende Diskussion, wenn man eben das Mäuschen sein möchte in den Board Meetings, wo darüber gestritten wird, ob das Angebot akzeptiert werden soll. Du hast dann die VCs, die dann sagen, nein, das ist viel zu tief. Und du hast die Gründer, die sagen, doch, für uns ist es spannend. Die würden dann mit je vielleicht 150 Millionen Euro rauslaufen. Und das sind typischen Diskussionen, die es dann gibt. Das ist meine Prognose. Das ist überhaupt nicht jetzt stichhaltig. Was ich sage, ist eine reine Meinung. Und von daher wird es sicherlich spannend sein, hier die Entwicklung weiter zu verfolgen.
Absolut. Also wenn du diese Szene so beschreibst, ich würde da gern Mäuschen spielen. Aber gut, kommen wir langsam zum Schluss. Die deutsche Firma Dive hat eine 10 Millionen US-Dollar Series A-Runde bekannt gegeben.
Die Berliner Firma Dive transformiert, wie Hersteller von Teilen Computersimulationen laufen lassen, und die Firma hat jüngst ein Investment von D.E. Shaw und weiteren bekannt gegeben. Das ist deshalb extrem interessant, denn D.E. Shaw ist einer der renommiertesten Hedgefonds mit 60 Milliarden AUM.
Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Ich verfolge diese Firmen so gerne. Renaissance gehört dazu, D.E. Shaw gehört dazu. Einfach extrem gerne, weil es ist so eine mystische Atmosphäre oder mystische Aura, die verbreiten. Zum Hintergrund, D.E. Shaw ist bekannt dafür, extrem mathematisch komplexe Computermodelle laufen zu lassen auf Computern, die Milliarden wert haben, die zum Beispiel durch das High-Frequency-Trading in Marktanomalien ausnutzen und im Bruchteil von Sekunden da große Trades realisieren. Und ja, das ist eine der Firmen, das ist einer der Hedgefonds, die seit den 1980er Jahren Double-Digit-Returns einfahren konnten.
Genau, jetzt hat eben diese Firma, die Shaw, investiert in Hive. Das ist schon sehr spannend. Wir erwarten noch sehr viel von dem jungen Startup, weil wenn die eShow da investiert, haben sie einiges vor, und ich bin sicher, deshalb wird dann noch einiges gehen. Zum Schluss noch einige VC-Fonds, die wir erwähnen möchten, die einen Fund lanciert haben. Benchmark Ventures, vorhin auch schon erwähnt, hat einen neuen Fonds über 425 Millionen Dollar geraced und will sich jetzt vor allem auf KI fokussieren. Für mich Benchmark einer der besten Funds, unglaublich konsequent, sehr, sehr smart. Sie warten immer ganz bewusst mit dem Start der neuen Fonds. Also sie, wenn sie das Gefühl haben, jetzt ist der Zeitpunkt nicht ideal, dann warten sie. Und der Fakt, dass sie jetzt kommen, sagt eigentlich aus, dass das der perfekte Zeitpunkt ist, einen Fonds zu starten, weil sie legen da sehr großes Gewicht. Erstens. Und zweitens, sie überlegen sich immer ganz genau, wer die General Partner, also die verantwortlichen Personen sind, die die Investments entscheiden. Und man hat jetzt auch wieder Rundierungen vorgenommen. Bill Gurley, der bekannte GP aus den letzten Funds, ist nicht mehr dabei. Jetzt zum Beispiel. Also man versucht hier auch, die Talente nachzuziehen aus dem Team und externe Talente zu holen. Deshalb Benchmark Capital für mich absolut top. Ich kann hier auch einen Podcast empfehlen von Acquired zu Benchmark Capital. Das ist enorm hörenswert. Ein zweiter Top-VC, der geraced hat, ist Kleiner Perkins. Kleiner Perkins kennt man heute nicht mehr so gut. Das war so in den 2000er, 10er Jahren einer der Top 5 VCs weltweit. Sie haben jetzt zwei neue Fonds lanciert, und zwar den 21er Fonds, muss man sich mal vorstellen, 21er Fonds KP21, der 825 Millionen Dollar gross werden soll, und den KP Select 3, der 1,2 Milliarden in Growth-Firmen investieren soll. Enterprise Software, Consumer, Healthcare, Fintech und Hardtech sollen im Fokus sein. Und klar, die KI spielt eine große Rolle in all diesen Themen. Und dann last but not least, Andreessen Horowitz, der legendäre VC von Netscape-Founder Mark Andreessen, baut aktuell eine Private-Equity-Firma auf für Partner und Portfolio-Founder. Also man sagt no direct outside money, und hier werden eben auch Family Office Dienstleistungen angeboten. Was hältst du von dem, Maximilian?
Was halte ich von dem? Naja, zuerst einmal, dass gerade die etablierten Fonds aus meiner Sicht auch zu Recht sehr optimistisch in die Zukunft blicken. du sagst es, ein Benchmark Ventures gründet dann einen Fonds, wenn sie wirklich das Gefühl haben, okay, wir können jetzt mit den 400 Millionen extrem viel Wert generieren, weil wir gerade im Aufschwung sind. Und ja, das ist super spannend zu sehen, oder? Das heißt, diese Brands, die schauen optimistisch in die Zukunft. Es macht außerdem Sinn für mich, dass gerade die Besten der Besten, und die drei zähle ich zu den Top 0,5%, ihre Plattformen leveragen und dann auch nicht nur in der reinen VC-Form, sondern eben auch wie Andresen, der für seine Portfolio-Founder und seine Partner auch noch andere Dienstleistungen anbietet. Wenn ich reflektiere, habe ich generell das Gefühl, dass extrem viel Kapital für gewisse thematische Bereiche, wie zum Beispiel Generative AI, zur Verfügung steht, wohingegen andere Bereiche wie Consumer eher ein bisschen schwächeln. Und in diese Hype-Themen werden sicherlich noch viele Fonds hineingründen, beziehungsweise diese Themen in ihre Thesen so inkludieren, dass auch der Zeitgeist getroffen wird. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dass drei der größten und legendärsten VCs aller Zeiten neue Fonds lancieren, ist für mich jetzt noch kein Zeichen für den Gesamtmarkt. Es lohnt sich jedoch hinzuhören, denn hier wird in den nächsten Jahren viel Musik spielen und diese drei Fondsgründungen machen auch einfach Lust auf mehr, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Danke, Maximilian. Das war's für heute mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Vielen Dank für euren Support. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und kommen ein bisschen später, aber wir hören uns schon bald wieder. Tschüss, genießt den Sommer und macht's gut.